Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo zusammen zur zweiten Folge Gewalt in der Pflege. Ein super spannendes Thema. Hallo liebe Gabi, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo lieber Stefan, ja, danke schön. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein und vor allem dieses spannende Thema ein erneutes Mal aufgreifen zu dürfen, denn wir haben ja beim letzten Mal gesehen, es ist sehr tief und es ist sehr breit, dieses Thema. Und deshalb freut es mich, dass wir eine zweite Folge davon machen.
Ja, mich auch sehr, weil mir auch nochmal bewusst wurde bei der ersten Folge, du hast es gesagt, wie breit dieses Thema ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da draußen die Menschen auch, wenn sie an Gewalt denken, tatsächlich auch im ersten Moment, was auch völlig klar ist, an körperliche Gewalt denken, die ausgeübt wird. Und Gewalt ist halt ein sehr großes Thema und ein sehr großer Begriff. Und deshalb fand ich das gut, dass du uns in der letzten Folge einmal gezeigt hast, wie vielfältig Gewalt ist und wo Gewalt auch anfangen kann. Und ich würde jetzt einfach gerne mit dir nochmal einsteigen und würde dir einfach nur gerne Tom Kitwood zurufen.
Tom Kitwood. Die Zuhörenden, die in der Pflege arbeiten, wissen sehr wahrscheinlich, was das heißt. Tom Kitwood, personenzentrierte Pflege. Ein Pflegemodell und die WHO hat ja, beziehungsweise die verschiedenen Institute, unter anderem die WHO, haben ja zum Beispiel die personale Detraktion genannt als Form von Gewalt in der Pflege. Und Tom Kitwood hat in seinem Modell diese personale Detraktion aufgegriffen in Form der bösartigen oder malignen Sozialpsychologie. So, und diese personale Detraktion bedeutet unter anderem, wenn ja jemand schlecht über eine andere Person spricht, wenn Gerüchte verbreitet werden, wenn man was Negatives sagt, wenn man ihr Ansehen oder ihren Ruf schädigt, also sprich, das heißt, die Person in den Augen von anderen schlecht darstellt, ohne dass sich die Person verteidigen kann. Zudem, so. Und ich habe mir von diesen negativen Sozialpsychologien zwei, drei herausgesucht. Und als erstes wollte ich das Thema infantilisieren nehmen. Infantilisieren heißt, jemanden sehr väterlich oder sehr mütterlich autoritär behandeln, etwa wie es ein unsensibles Elternteil mit seinem kleinen Kind tut. Beispiel, so, was hast du denn da wieder gemacht, Frau Meier? Musste das sein? Müssen Sie dieses Wasser hier auskippen? Es gehört zur personalen Detraktion, es gehört zur negativen oder bösartigen Sozialpsychologie, es ist Teil von kommunikativer und emotionaler Gewalt in der Pflege. Was ich auch sehr gerne hernehme, ist Etikettieren, vor allem bei Menschen mit Demenz. Etikettieren ist ja der Einsatz einer Kategorie, wie warum das eine Person das macht. Also immer dieses Etikett aufdrücken. Sie kennen das vielleicht von früher, in den kleinen Tante-Emma-Laden war der Verkäufer mit seiner Etikettierungsmaschine und hat Etiketten aufgedrückt. Und so ist es zum Beispiel bei Menschen mit Demenz oder anderen Erkrankungen. Ach, der macht das so, der hat ja Demenz. Der macht das so, weil der hat ja. Ne? Also unter dem Etikett des Krankheitsbildes etwas abtun und den Menschen herabwürdigen. Eine emotionale, psychische, kommunikative Form der Gewalt in der Pflege oder Gewaltanwendung gegen eine Person. Ich nehme noch einen von diesen verschiedenen Beispielen. Ich nehme also die drei, die ich hier wähle, die habe ich auch bei meinen Schulungen gerne etwas ausführlicher, gebe ich zu. Jemanden zum Objekt erklären. Also jemanden so behandeln, als sei er ein Klumpen tote Materie. Wie ein Stein. Den kann ich stoßen, den kann ich anheben, den kann ich füllen, aufpumpen oder ablassen. Ich kann hier tun, was ich will. Also wirklich die Tatsache, ohne wirklich die Tatsache Bezug zu nehmen, dass es sich um ein fühlendes, lebendes Wesen handelt. Diese Form des zum Objekt machen kommt sehr häufig vor bei Personen, die immobil sind, die bettlägerig sind, die vielleicht im Wachkoma sind, die so stark demenziell verändert sind oder so stark in ihrer Krankheit verändert sind, dass sie sich auch nicht mehr äußern können. Und es beginnt an der Stelle, wenn zwei Personen, das müssen nicht immer Pflegekräfte sein, bitte nicht falsch verstehen, wenn zwei Personen am Bett stehen, über die Person sprechen und nicht mit der Person. Das heißt, jemanden zum Objekt machen. Jemanden wie einen Gegenstand behandeln und nicht als Mensch. Das momentan mal ganz kurz meine Ausführungen zur personalen Detraktion als besondere Form in der Gewalt in der Pflege.
Vielen, vielen Dank für diesen Exkurs auch nochmal. Ich glaube, es hat auch nochmal gut geholfen, um zu sehen, wie vielfältig Gewalt einfach ist. Und ich glaube, der ein oder andere, und ich kann mich da nicht ausnehmen, wird sich in vielen Teilen auch wiedergefunden haben. Also ich würde einfach mal sagen, und da oute ich mich vielleicht ein Stück weit, ich glaube, ich auch, als ich Pflegekraft noch war, also aktive Pflegekraft, habe ich sicherlich auch vieles falsch gemacht, was man falsch machen kann, weil ich mir dessen gar nicht bewusst war.
Ich nehme jetzt
Garantiert.
mal dieses Zitat oder den Bibelspruch, derjenige, der ohne Fehler sei, er werfe den ersten Stein.
So ist es, genau. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, auch, es ist jetzt vom Thema unabhängig, aber wenn man irgendwie über Dinge spricht, dass man natürlich auch immer wieder signalisiert und sagt, man selber hat ja auch genug Fehler gemacht in die Richtung. Ne? So, und ich find es nochmal spannend, jetzt einfach zu hören, wie vielfältig das Thema Gewalt einfach ist. Und würde mit dir gerne dann auch nochmal darauf eingehen, auf das Thema verbale, kommunikative Gewalt. Weil das ist ja tatsächlich etwas, und das zeigt die Statistik auch, das ist das, was viele bestätigen von den Pflegekräften, dass das einfach ein großes Thema ist, was sie immer wieder erfahren. Ich kann dazu sagen, als ich in Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen gearbeitet habe, war das tatsächlich auch die größte Gewalt, die ich persönlich erlebt habe, die ich aber auch miterlebt habe bei Kolleginnen und Kollegen, das war tatsächlich diese verbale Gewalt, die dort stattgefunden hat. Und das, ja, das beinhaltet natürlich letztendlich die ganzen Beleidigungen, die man sich nur vorstellen kann, in sämtlicher Form, und da immer wieder für sich auch zu sagen, okay, dieser Mensch meint es jetzt nicht persönlich, und so weiter, um da sich auch ein Stück weit zu schützen. Ist nicht immer ganz einfach. Wie hast du verbale Gewalt erlebt? Also vielleicht persönlich, aber auch du hast ja ganz, ganz viel in deinen Schulungen mit Pflegekräften zu tun. Wie nimmst du dieses Thema verbale Gewalt wahr?
Also verbale Gewalt habe ich selbst auch erfahren. Ich würde schon fast sagen, es war beinahe an der Tagesordnung, vor allem in der Einrichtung mit Menschen mit Demenz. Um mal das eine oder andere Zitat zu nennen, du blöde Sau, du Rimpfig, leck mich am Arsch und so weiter, war ganz normal. Es waren die höflichsten Ausdrücke, da gab es noch andere. Und egal ob mit Pflegefachpersonen, Hilfspersonen, Betreuungskräften, Leitungskräften in der Pflege, es wird regelmäßig thematisiert, dass hier unflätige Ausdrucksweisen an der Tagesordnung sind. Die professionelle Herangehensweise an diesem Punkt wäre, mal kognitives Rauschen zu haben und die Sache von der Person zu trennen, ne? Aber es gelingt eben nicht jeden Tag und das hatten wir in der letzten Folge. Man erinnert sich, wenn ich sehr viele Tage am Stück arbeite, irgendwann sinkt der Level des Ertragens, also die Kraft sinkt irgendwann. Und dann kann ich es nicht mehr und muss versuchen, mich zurückzuhalten. Ne? Hatten wir ja beim letzten Mal. Und also Und diese kommunikative Gewalt, ich möchte dazu noch was reinschmeißen, kommt nicht nur von den Zupflegenden. Die kommt gelegentlich gegenüber Pflegekräften, Mitarbeitenden in der professionellen Pflege, auch von Angehörigen. In Formen, wo ich mir oft denke, puh, also ich werde nie irgendwie sagen, was genau in meinen Unterrichten oder Workshops gesprochen wird, aber manchmal frage ich mich, muss das sein, dass wir uns gegenseitig solche Kraftausdrücke an den Kopf schmeißen?
Ja.
Es alle mit dem Gedanken, es hinterlässt Spuren auf der Seele.
Ja. Also ich meine diese Verwahrlosung der Kommunikation ist ja letztendlich auch ein gesellschaftliches Thema geworden tatsächlich. Ich würde gerne noch mal zurück auf die verbale Gewalt von Bewohnerinnen an Pflegekräften. Ich glaube, was da noch mal eine große Rolle spielt, ist natürlich auch dieses, man triggert bei den Pflegekräften natürlich vieles. Also viele Pflegekräfte machen ja ihren Job, weil sie empathische Menschen sind, weil sie Menschen unterstützen möchten, weil sie sich für Menschen interessieren und weil sie einfach menschlich sind. Und wenn man dann natürlich in der Form angegriffen wird und als Mensch ja auch ein natürliches Bedürfnis hat, irgendwie gemocht zu werden, dann wirklich auf unterste Schiene angegriffen wird, sich dann immer wieder so runterzufahren und sich immer wieder so darauf zu bringen, zu sagen, okay, das spricht jetzt ein Teil der Erkrankung aus diesem Menschen. Der Mensch macht es nicht mir persönlich gegenüber. Es ist wahnsinnig schwer. Und was mir noch wichtig ist, dazu zu sagen, es gibt ja auch viele Menschen in der Pflege, das erlebe ich gerade in ambulanten Pflegediensten, die eben dieses Fachwissen gar nicht haben, gar nicht mitbringen, die nicht wissen, was verbirgt sich hinter dieser und jener Krankheit. Und das ist jetzt Teil der Krankheit. Und das sind natürlich Menschen, die noch mehr von solchen Dingen getroffen werden und denken, Mensch, ich will doch nur helfen, ich will dich unterstützen. Und du hast nichts Besseres zu tun, als mich hier zu beleidigen. Glaube, da entsteht wirklich ein großes Problem oder nimmst du das anders wahr? Also hast du da auch Erfahrung, vielleicht aus der ambulanten Pflege sogar?
Ohne irgendjemanden nahe treten zu wollen. Es ist halt in der Pflege mittlerweile auch dieses große Thema, dass wir auch ungelernte Pflegekräfte haben und da ist dieses Wissen einfach nicht da. Es tut mir leid. Bei Pflegehelfern oder bei Pflegefachhelfern ist ein gewisser Grundstock an Wissen da. Da kann man besser filtern, nur wenn ich regelmäßig diese, ich nenne es jetzt mal verbale, kommunikative, emotionale, psychische Gewalt, das ist ja alles so die eine Schiene aus der Verbalität heraus, empfange, wird es dann schwierig zu differenzieren. Meint die Person jetzt mich? Meint die Sache oder ist es aus der Krankheit heraus? Dazu muss ich aber auch das Wissen haben, was für Verläufe kann die Krankheit nehmen. Ist es jetzt Demenz? Ist es jetzt etwas Psychisches, Psychiatrisches? Sei es jetzt Schizophrenie, whatever. Wird dann schwierig, das zu unterscheiden. Und dann stehst du da, ambulant. Und ambulant gehst du dann vom Haushalt raus, steigst in dein Auto und fährst zum nächsten. Und oftmals sind die Strecken sehr kurz und du kannst dir gar nicht runterfahren. Du nimmst dir das automatisch mit. Du hast ja auch niemanden, dem du dich anvertrauen kannst. Im stationären Bereich triffst du vielleicht die Kollegin und sagst, die Frau Schöller. Ne? Hast du im Ambulanten nicht. Das heißt, diese Personen tragen das mit. Ich spiele jetzt mal ein Spiel durch. Die Frau Schöller war jetzt zur Schwester Anna böse. Hat sie beleidigt, beschimpft aufgrund ihrer Krankheit. Die Schwester Anna fährt von der Frau Schwöller zum Herrn Schulz. Der Herr Schulz ist heute nicht gut drauf, der ist heute echt übel drauf und macht dasselbe in Grün, beschimpft sie anders. Das heißt ja zweimal gewollte Form und kannst nicht filtern. Also du kannst auch nicht kanalisieren und rauslassen. Mit wem denn? Du guckst mich jetzt gerade ganz entsetzt an, Stefan.
Nein, das ist, ja, das ist, nee, ich höre dir ganz gespannt zu. Das ist, hat nichts mit Entsetzt zu tun, sondern es ist wirklich gespannt zuhören, weil bei mir im Kopf rattert es natürlich wieder und ich überlege mir, okay, wie kann man das genau angehen? Weil, wenn wir darüber sprechen, dass wir ja auch kaum noch Pflegekräfte oder Menschen für diesen Beruf begeistern können, dann hat es sicherlich auch was damit zu tun. Und ich habe parallel dazu gerade noch mal geschaut, die Zahlen noch mal auffrischen. 69% waren es in der stationären Pflege, die Gewalt erlebt haben. Und davon eben 63% verbale Angriffe. In der ambulanten Pflege hingegen sind es 80%, 80% verbale Angriffe ausgesetzt. Und nochmal zur Erinnerung, sexualisierte Gewalt waren beim stationären 14%, beim ambulanten 52%. Und da sehen wir ja, dass es einfach im ambulanten nochmal eine größere Herausforderung ist. Sicherlich. Vielleicht auch, weil im Ambulanten die Menschen noch mehr in der Lage sind, sich zu äußern, als jetzt vielleicht im Stationären. Vielleicht ist das ein Grund. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch die Notwendigkeit, im Ambulanten genau diese Kompensations Methoden, diesen Rahmen zu schaffen. Weil genau das ist das Problem, was du gesagt hast. Und das habe ich erlebt. Ich habe letztes Jahr in der ambulanten Pflege nochmal hospitiert, um wirklich auch am Puls der Zeit zu bleiben. Und genau das habe ich da erlebt. Sie sind sehr eng getaktet, sie sind alleine unterwegs, sie kommen, Übergaben finden sehr wenig bis gar nicht statt. Also was nicht irgendwie dokumentiert ist in den Mappen. Ne? So. Und es ist anders als im stationären Bereich. Da hat man noch viel mehr Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und da kann man viel mehr die Fläche schaffen. Sag mal, hast du das auch schon mit Frau Schweller erlebt und so weiter? Das heißt, man kann sich gegenseitig eher unterstützen im Ambulanten. Das, was du gesagt hast, ist man sehr auf sich allein gestellt am Ende. Und ich habe diesen Erfahrungsaustausch gar nicht. Weil mir persönlich hilft es auch immer, wenn ich mich zum Beispiel auch im Rahmen der Selbstständigkeit mit anderen Selbstständigen austausche, um für mich selbst auch zu wissen, hey, das ist normal, dass das und das passiert und das ist okay und es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Aber das kann ich nur, wenn ich diese Austauschfläche habe. Und da vielleicht auch mal ins Rumspinnen gehen, das können wir ja in diesem Podcast sehr gerne auch mal machen. Was glaubst du, wie könnte man in der ambulanten Pflege genau diese Austausch, da sind wir ja wieder im System am Ende, diese Austauschfläche schaffen? Was glaubst du, könnte die ambulante Pflege verändern, um genau hier diesen Rahmen zu bieten?
Ich kenne einen ambulanten Pflegedienst, die haben, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die Zeit weiß ich nicht mehr genau, es so eingeführt, dass sich die Touren Frühdienst und die Touren Spätdienst in der Einrichtung treffen, dass es tatsächlich täglich eine Übergabe gibt. Und ich habe mit der Leitung gesprochen, wieso. Und da waren eben sehr viele Punkte, die du jetzt gerade aufgeführt hast, Thema. Und wenn ich einen Kanal suche, wo ich mir was rauslassen will, suche ich mir eben entweder das Telefon oder diverse Messenger-Dienste, die ich dazu nutze, um meinen Frust loszulassen. Sie hat gesagt, ja, es ist aber besser, wenn wir uns im Team austauschen und vom Erfahrungswert lernen und zu gucken, hat nur diese Mitarbeitende das Problem oder haben das andere auch? Und wie gehen wir da vor? Also gegen miteinander partizipieren von dem Ganzen und Lösungen aufzeigen. Und ich habe gesagt, die Patienten und die Patientinnen spielen das Personal nicht mehr so gegeneinander aus, weil jeder weiß, was ist. Es ist, ich formuliere es jetzt mal bewusst so, mehr Respekt untereinander. Und es wird ganz klar beim Patienten gesagt, okay, Sie haben das und das Problem, ich melde das jetzt bei meiner Leitung und wir thematisieren das. Und ich finde, das ist ein so ein toller Ansatz, weil Ruhe im Team herrscht und mehr Zufriedenheit. Und ich als Mitarbeitende weiß, ich kann mit jemandem darüber sprechen. Ich muss das nicht mit mir alleine rumtragen. Darum möchte ich das jetzt hier in diesem Podcast als Best Practice Beispiel einfach mal einbringen, weil ich finde es super. Ich finde es eine ganz eine tolle Entwicklung. Das würde ich mir wünschen, dass das mehr machen. Also tatsächlich zu sagen, wir treffen uns täglich, nicht nur zum Autoschlüssel übergeben, sondern mit Überschneidungszeit, halbe Stunde, und wir tauschen uns kurz aus.
Gut, ich sehe jetzt natürlich schon, also ich berate sowohl stationäre Einrichtungen als auch ambulante Pflegeeinrichtungen. Ich sehe bei ambulanten Pflegeeinrichtungen regelmäßig, dass es dort wahnsinnig schwierig ist, aus unterschiedlichen Gründen die Menschen zusammenzubekommen. Also auch wenn ich meine Workshops mache, wenn wir Analysen machen oder so, im stationären ist es schon relativ schwierig, aber ist irgendwie noch alles machbar. Im Ambulanten ist es sehr, sehr viel schwieriger. Also das ist, weil die
Weiß ich.
Voraussetzungen da ganz andere, genau, und weil es andere Voraussetzungen sind. Man muss sich natürlich immer angucken, was ist das für eine Einrichtung, von der du jetzt gerade gesprochen hast, die Best, passt das wirklich oder würde das wirklich auf andere ambulante Pflegedienste jetzt auch passen? Ist es für jeden irgendwie machbar? Also Frage anders, könnte man das wirklich übertragen? Also ich meine, du kennst die Pflegeeinrichtung jetzt, die ambulante. Glaubst du, dass es wirklich übertragbar wäre auf alle Pflegeeinrichtungen? Könnten das deiner Meinung nach alle ambulante Pflegeeinrichtungen so übernehmen mit diesen Überschneidungszeiten? Schwierige
Wahrscheinlich nicht.
Frage.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber bei mir rattert es jetzt gerade so im Kopf,
Ja.
wenn ich meine Organisation in diese Richtung neu ausrichte, neu entwickle. Es geht ja auch um meine Mitarbeiter. Ich möchte ja meine Mitarbeiter behalten und unterstützen. Ne? Und wie kann ich meinen Patienten zufriedenstellen, dass meine Mitarbeiter zufrieden sind? Das heißt, ich sollte doch das Entwicklungspotenzial in meinem Unternehmen sehen und zuhören. Und das höre ich von sehr vielen Personen im ambulanten Pflegedienst. Wir haben keine Austauschplattform persönlich. Ne? Das ist nicht auf alle übertragbar, ist durchaus, aber es geht bestimmt bei sehr, sehr vielen. Die Schwierigkeit ist sehr häufig bei den ambulanten Diensten, das ist zumindest bei denen, ich sehr häufig bin, dass die Räumlichkeiten nicht
Oh
gegeben sind, wo diese Menschen dann Platz haben. Das ist die größte Schwierigkeit.
ja. Das kenne ich auch. Sind die Räumlichkeiten, die Ausstattung streckenweise. Also gerade wenn wir über Personalentwicklungsmaßnahmen sprechen, wenn wir auch darüber sprechen, Analysen zu machen und so weiter, also zusammenzukommen und wirklich miteinander auch zu arbeiten, dann ist die Ausstattung, die Räumlichkeiten, das ist häufig ein großes, großes Problem. Und was mir aber noch eingefallen ist, vielleicht könnte das ja schon eine erste Maßnahme sein, so jetzt ist mir gerade so durch den Kopf geblitzt quasi, dokumentieren. Das wäre ja schon mal eine erste Maßnahme, die man sofort umsetzen könnte. Und das wird häufig ja auch unterschätzt, Beleidigung zu dokumentieren. Also dann liest ja zumindest der Nächste das auch. Das ist ja zumindest schon mal etwas, dass man das Gefühl hat, okay, Frau Schweller hat jetzt nicht nur Schwester Margret beleidigt, sondern eine andere Person auch. Also es ist jetzt personenunabhängig passiert. Also die Dokumentation auch stärker dafür nutzen. Das könnte doch schon mal ein erster Schritt sein, oder?
Ich hoffe doch, dass das alle tun, aber sehr häufig höre ich, also ich sage
Leider.
mal, ambulante Pflegedienste, die digitalisiert arbeiten, machen das im Regelfall auch. Nur nicht jeder hat dann, ist digitalisiert oder IV-basiert in der Dokumentation, dann liegt die Dokumentationsmappe zu Hause. Und ich war selbst pflegende Angehörige bei meiner Schwiegermama. Was habe ich getan? Ich habe als allererstes natürlich, wenn ich sie besucht habe, wupp, die Dokumentationsmappe angeguckt. Das machen Angehörige. Dann steht da drin, die Patientin war verbal ausfällig, hat folgende beleidigende Worte gegen mich gerichtet. So, jetzt spielen wir das Spiel weiter. Was passiert? Es läuft ein Beschwerdemanagement und es ist sehr häufig auch der Punkt, warum dann Pflegekräfte diese Form der Gewalt, die gegen sie gerichtet wird, nicht in die Doku reinschreiben. Es ist ein Teufelskreislauf. Und ich weiß, vielleicht hat jemand, der Zuhörer da draußen, kann uns irgendwie schreiben, wie sie das in ihren Unternehmen handhaben, wie das transparent gemacht wird, diese verbalen Beleidigungen. Denn was waren es? Über 80%.
Ja, in der ambulanten Pflege, genau. Und man muss sich ja auch gleichzeitig überlegen, vielleicht hast du die Antwort auch schon. Was mir gerade wieder durch den Kopf schießt, ist ja auch, wir dokumentieren ja auch Verletzungen, die uns entstehen in unserem beruflichen Alltag. Also das machen wir ja überall. Wir sind jetzt bei Pflegeeinrichtungen, aber wenn wir uns zum Beispiel in den Finger schneiden, wenn wir gekratzt werden oder sonstiges, wird es dokumentiert. Müsste man nicht theoretisch, wenn man es jetzt weiterdenkt, auch genau solche Beleidigungen dokumentieren, um einfach auch eine gewisse Absicherung zu haben, wenn man aufgrund dessen zum Beispiel psychisch erkrankt?
Die Lösung liegt schon auf der Hand, wie
Ja,
es sich dann.
natürlich, aber
Irgendwie habe ich es geahnt, dass das jetzt kommt. Ich
ja.
gehöre tatsächlich zu diesen verrückten Dozenten, gebe ich ganz ehrlich zu, die sagen: Leute, Verletzung ist nicht nur physisch.
Ja, genau.
Verletzung ist auch nicht sichtbar. Ihr habt dieses sogenannte Wundbuch. Dann tragt es doch bitte da ein. Jetzt spielen wir dieses Spiel fort und wir hatten ja vor ein paar Wochen Cool Out. Wir hatten auch schon das Thema Burnout und so weiter. Eine Patientin, ein Patient, bleiben wir bei der Patientin Frau Schweller, die immer wieder die Schwester Margret abgrundtief beleidigt, verbal wirklich angreift. Das hinterlässt, wie mehrfach schon gesagt, Spuren. Diese Spuren können so weit führen, dass diese Schwester Margret irgendwann zum Arzt geht und sagt: Ich kann nicht mehr. Wenn das im Wundbuch dokumentiert ist, hat der Arbeitgeber was an der Hand und sagt: Liebe BG, guck mal, hier ist eine Verletzung
Ja.
vorgefallen. Ich sage mal so: Ich kann es probieren. Es
Ja.
ist ja dokumentiert. Wieso muss ich nur schreiben, wenn ich mich mit der Nadel gepikst habe oder geschnitten oder was auch immer? Ich sage auch immer: Leute, wenn ihr geohrfeigt werdet von einem Patienten, von einem Bewohner, von jemandem, bitte dokumentiert es, auch wenn die Brille geflogen ist. Schreibt es in diese Unterlagen. Ihr seid verletzt worden. Also wir dokumentieren sehr häufig diese, man sieht es. Ich habe einen Abdruck im Gesicht oder wo auch immer. Aber das, was man nicht sieht, vergisst man dann auch zu dokumentieren. Bitte dokumentieren. Bitte.
Ein wunderbarer Appell und da sind wir ja dann auch noch mal dabei. Wirklich, ich bin ja wahnsinnig froh und dankbar, dass dieses Thema psychische Belastung, das ist ja etwas, was ich sehr viel in den Unternehmen mache. Das heißt, die Arbeitssituationsanalyse mit Fragebögen und so weiter. Aber diese psychischen Belastungen wirklich sichtbar zu machen, da bin ich sehr dankbar, dass das immer mehr Unternehmen aufgreifen und auch aus meiner Erfahrung. Gewalt nochmal explizit als eigenes Thema behandeln, um da einfach auch nochmal sichtbar zu machen, wo findet denn Gewalt statt? Also sowohl Gewalt zwischen Kolleginnen und Kollegen als auch Patient und Bewohner, Bewohnerin. Nee, Patient, Bewohner, Bewohnerin ist dasselbe. Pflegekraft, du hast es gemerkt. Etwas tüdelig gerade. Pflegekraft, Bewohner, Bewohnerinnen, aber auch Angehörige, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Angehörige, Pflegekraft. Also all diese Dinge, dass die einfach auch mal festgehalten werden. Und ich setze mich immer wieder stark dafür ein. Und deswegen möchte ich das nochmal unterstützen, was du gerade gesagt hast. Alles, was nicht sichtbar ist, ist genauso wichtig wie das, was sichtbar ist. Wenn ich mir einen Fuß breche, dann ist es zwar sichtbar und ja, ich bin irgendwie 6 Wochen out of order, aber es ist eine psychische Verletzung ist nicht weniger schlimm als eine physische Verletzung. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass viele Unternehmen mittlerweile aufwachen und genau diese Themen auch sehen. Es ist nur schwerer greifbar. Und das kann ich sogar nachvollziehen, auch für viele Unternehmen. Es ist natürlich leichter, irgendwas gegen Verletzungen zu machen, die sehr offensichtlich sind. Also wenn hier eine Stolperfalle ist oder das ist oder das ist, es ist greifbarer, das kann ich nachvollziehen, als natürlich psychische Dinge, weil häufig Gewalt, wenn wir von Gewalt sprechen, Gewalt auf der verbalen Ebene vielleicht nicht beim ersten Mal etwas auslösen bei den Menschen, was dann bleibende Schäden hinterlässt, aber am Ende
Zweiten und
macht es,
dritten.
je nachdem auch, wie die Konstitution ist, aber es macht was mit den Menschen und es dauert immer nur ein bisschen, aber es hinterlässt etwas und das finde ich ganz wichtig. Und deswegen kam die Frage eben auf, und du hast sie wunderbar beantwortet, ja, dokumentieren. Auch verbale Gewalt dokumentieren.
Und ich gehe auf das, was du vorher gesagt hast, nochmal ganz kurz ein. Eine physische Verletzung sieht man heilen. Eine psychische Verletzung sieht man nicht heilen. Und das dauert und bei jedem unterschiedlich. Und da muss man manchmal auch Geduld haben, auch als Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer wieder in der Lage ist, die volle Leistung abzurufen, bis diese Wunde der Gewalt verheilt ist. Es dauert einfach. Und je länger, also im QM gibt es so, oder im Projektmanagement gibt es so einen Satz: Du hast ein Problem und du guckst dir an, wie lange es gedauert hat, bis dieses Problem entstanden ist, und die dreifache Zeit davon brauchst du, um dieses Problem zu beseitigen. Und das adaptiere ich jetzt auf diese kommunikativ-verbale Gewalt, zu gucken, wie lang verlief denn diese verbalisierte Gewalt gegenüber dem Personal. Und dann rechnen wir einfach mal die dreifache Zeit dahinter, bis zumindest ein bisschen ein leichtes Gras darüber gewachsen ist, bis der Heilungseffekt da ist. Und parallel dazu ist ja auch zu betrachten, es braucht Unterstützung.
Ja, genau.
Also sprich, wieder, wir haben heute wieder diese Thematik, Gewalt in der Pflege, so facettenreich, so ein großes, großes, großes Thema.
Ja, und ich habe gerade die Intention, auch wenn ich das mit dir nicht abgesprochen habe, ich möchte eine dritte Folge gerne dazu machen. Ich hoffe,
Gott.
du hattest denselben Gedanken.
Wir sind Geschwister im Geiste.
Ich möchte wirklich eine dritte Folge machen, weil mir auch nochmal ganz wichtig ist, tatsächlich das hier nicht an dieser Stelle einfach so abzubrechen und stehen zu lassen, sondern dass wir nochmal drüber sprechen. Ich möchte auch gerne die sexualisierte Gewalt auch nochmal ein bisschen in den Fokus rücken und würde mich über eine dritte Folge freuen. Und abschließend, bevor ich das Wort an dich gebe, würde ich nochmal sagen, egal welches Thema, heute sind wir bei Gewalt nochmal gewesen in der Pflege. Fängt für mich persönlich alles damit an, genau über diese Dinge zu sprechen. Das ist der erste Schritt in eine gute Richtung, wie ich meine. Und das ist der erste Schritt, den jeder gehen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich und übergebe das Abschlusswort an dich, liebe Gabi.
Dankeschön, lieber Stefan. Ja, eine dritte Folge ist definitiv erforderlich. Da gehe ich absolut mit dir konform. Derselbe Gedanke kam mir auch gerade vorher eben. Dann, jetzt sind wir schon am Ende und wir haben noch so viel zu besprechen. Ja, die sexualisierte Gewalt sollten wir auch noch mal näher beleuchten, denn die ist nicht ohne. Und also ich habe den Appell heute schon mal gesagt, und mein Appell heute ist: Bitte schön, das nicht Sichtbare an Verletzungen bitte verschriftlichen und dokumentieren, damit das nicht irgendwo versiegt, sondern transparent gemacht wird. In diesem Sinne, liebe Zuhörende und liebe Zuhörer, wir freuen uns, Stefan und ich, wir freuen uns, wenn Sie uns auch in der dritten Folge zu Gewalt in der Pflege wieder hören. In diesem Sinne, eine gute Zeit. Wir sehen uns zur nächsten Aufzeichnung, lieber Stefan.
Machen
Bis
wir.
dahin.
Tschüss.
Tschüss.